Jo, ich sehe, wir sind live und mit einem Ticken Verspätung, aber herzlich willkommen zum Livestream von 9:30 FM, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Franzi, du bist auch wieder dabei.
Ja,
hi.
Hallo Ines.
Zu unserem Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob du nicht auch, also ich verliere langsam den Verstand, aber das kann natürlich an Corona und Masken und Impfaussetzen und alles liegen. Aber es liegt eben auch an meinem Lieblingsthema der CDU, weil die CDU zu implodieren droht, aufgrund diverser Korruptionsskandale. Also sie stolpern über ihre eigene Affinität zur Wirtschaft. Ja, schade. Also für mich kann es nicht besser laufen. Ich finde es wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber abgesehen davon ist es natürlich trotzdem einfach eine große Schweinerei. Und wir werden heute Abend darüber ein bisschen sprechen. Und herzlich willkommen, dass ihr alle mit dabei seid und auch über die CDU reden wollt. Es ist ja auch nochmal nach dem CDU-Parteitag, geht es jetzt in die zweite Runde.
Ja, man könnte meinen, das Thema sei jetzt langsam durch, aber nein. Also so, man könnte über die CDU sowieso viel reden, aber sie legen halt auch echt ordentlich nach. Und ich weiß nicht, für alle, die uns nicht sehen, sondern es nur hören, es ist tragisch und Skandale sind eigentlich nicht schön, aber wir haben beide irgendwie so ein diebisches Grinsen noch, weil irgendwie, es ist auch ein bisschen lustig, oder?
Es ist jetzt vor allem auch so, dass jeden Tag was Neues aufkommt und man gar nicht so richtig hinterherkommt, selbst wenn man irgendwie politisch interessiert ist. Wer hat jetzt sich irgendwie wie bereichert oder so? Es ist so kackendreist und es sind einfach so viele, dass man wirklich zum Teil gar nicht mehr hinterherkommt. Und wir müssen das mal vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln, denn die Sache ist ja auch nicht erst seit einer Woche aktuell. Das könnte man natürlich denken, jetzt irgendwie während Corona drehen alle ein bisschen durch, auch in der CDU und CSU-Fraktion, aber nein, das Ganze hat natürlich System bei der CDU. Das finde ich besonders schön, dass wir darüber nochmal sprechen, die lange Geschichte der Korruption in der CDU, heute Nacht mit Franzi und Ines. Aber wo wollen wir anfangen? Also es geht in erster Linie erstmal auch um Masken, nämlich da haben tatsächlich sich ein paar Abgeordnete daran bereichert, man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir Masken ja bestellen müssen bei bestimmten Firmen und so weiter. Das ist ja klar, das war auch vor einem Jahr klar, wir brauchen unbedingt gute Masken und gerade die FFP2-Masken, das müssen besondere sein, lalala. Und da haben wohl ein paar Abgeordnete Leute angerufen, die sie kennen. Mhm. Auch das könnte man sagen, ist ja in Ordnung. Aber die Problematik ist nicht nur seine Freunde anrufen, sondern sich dann eben auch noch dazu bereichern, wenn dann diese Firmen tatsächlich so richtig Regierungsaufträge kriegen.
Ja.
Und da wird es dann langsam ein bisschen happig.
Ja, und dann also, ich meine, was stellt man sich so vor, was man so als Provision, so als linke Person, die jetzt wahrscheinlich nicht so viele Friends im eigenen Umfeld hat, die so Millionengeschäfte mit Masken machen können, was stellt man sich vor, was man da so kriegt? Also ich finde es echt krass, so 250.000, 660.000, also so krass. Und es scheint ja ganz gut zu laufen. Also es gab zwischendurch dann so, ich glaube vom Spiegel war es tatsächlich so eine Videosequenz, aber da kann ich mich täuschen, wo praktisch Unternehmer nochmal anonym interviewt wurden, die dann sagten, ja, sie haben versucht, Masken zu verkaufen, aber es war eigentlich ohne die richtigen Kontakte keine Chance, irgendwie ranzukommen. Also es war scheinbar ja auch so ein richtiges Business und scheint sich gelohnt zu haben, zumindest für einige. Und es werden ja täglich mehr.
Für einige scheint es sich gelohnt zu haben. Besonders bitter, das sind ja nicht alles nur einfach so Hinterbänkler, sondern es ist zum Teil halt so der Fraktionsvizevorsitzende zum Beispiel oder aber auch besonders pikant unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der leider eigentlich verantwortlich wäre, dass das Ganze besonders gut läuft. Und er hat, das finde ich auch, es ist eigentlich wirklich Satire, aber man muss es ja so sagen, hatte so eine Party, wo er eben Leute eingeladen hat. Schon das, könnte man sagen, ist ein bisschen problematisch. Ne? Wir alle sollen Abstand halten, zwei Haushalte und so weiter. Also Gott bewahre, wir alle brauchen eine Party. Aber Jens Spahn hat es wirklich geschafft, Leute einzuladen und dann sich praktischerweise Spenden auszahlen zu lassen von 9.999 Euro. Das Gute ist, erst ab 10.000 Euro, oh, jetzt ist Franzi kurz weg gewesen. Das Gute ist, erst ab 10.000 Euro muss man das Ganze halt anzeigen. Deswegen haben halt diejenigen, und dann auch wieder praktischerweise einen sein Ortsverband, die Gäste seiner Party waren, diese 9.999 Euro überwiesen. Da muss man ja schon sagen, Hut ab. Also an Dreistigkeit in mehreren Punkten eigentlich nicht zu überbieten. Das fand ich schon, also genau, es ist halt in mehreren Hinsichten. Wie sehr kann man eigentlich der Bevölkerung so in die Fresse geben, indem man einfach schon diese Party macht und dann kommt am Ende noch raus, es gab diese Spendenaffäre da drin und jetzt zusätzlich, es gibt mehrere Abgeordnete, die sich daran bereichert haben, dass man tatsächlich diese Masken an bestimmte Firmen vergeben hat, diese Aufträge der Bundesregierung. Also das Ganze stinkt ziemlich zum Himmel. Und Franzi, hast du gerade Probleme mit deiner Technik oder liest du noch? Okay, sie hat Probleme mit der Technik. Okay, also ich rede einfach kurz weiter. Genau, also das stinkt natürlich zum Himmel und es ist halt besonders krass, nicht nur, dass das jetzt alles dass das jetzt alles so aufkommt, Tag für Tag kommen neue Nachrichten, sondern dass die CDU/CSU es auch noch schafft, so mit einer sogenannten Ehrenerklärung versucht hat, das zu retten. Und auch der Generalsekretär Paul Ziemiak das Ganze natürlich, also ganz spät reagiert, aber dann reagiert und gesagt, das sind alles moralische Verfehlungen von Einzelnen. Das hat natürlich mit dem Kodex oder mit unseren Inhalten der CDU/CSU nichts zu tun. Und dann hat nämlich Ralf Brinkhaus, der kluge Fraktionsvorsitzende, einfach gesagt, wir unterschreiben alle Ehrenerklärungen. Das war halt dann schon wieder der zweite Witz, weil das Ganze mit Ehre natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hatte oder überhaupt an dem Punkt überhaupt nicht mehr davon zu sprechen ist. Und das werden jetzt auf jeden Fall auch alle unterschreiben. Und das haben tatsächlich alle unterschrieben, diese Ehrenerklärung. Und trotzdem kommen peinlicherweise jeden Tag noch neue Nachrichten raus. Zum Beispiel auch über Verbindungen nach Aserbaidschan. Das fand ich auch, wie gesagt, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Aber tatsächlich mit einem Land, das eigentlich eine Diktatur ist oder wo man sagt, da gibt es eigentlich gerade Krieg gegen die eigene Bevölkerung, naja, mit denen machen wir halt irgendwie Deals und da sind alle dran beteiligt in der CDU, die man sich so denken kann, alle Lobbyisten, Thomas Bareis zum Beispiel, der ganz gerne mal so Lobreden erhält auf Aserbaidschan und aber gleichzeitig eigentlich als Staatssekretär halt, sagen wir so, er macht immer ganz gerne Lobby für den Energiesektor und für große Energieriesen. Er macht auch gerne Lobbyismus für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Also er ist quasi qua Position schon, ist er direkt an der richtigen Stelle und macht eigentlich nichts anderes als Lobbyismus, aber halt ganz legal, seit Jahren. Und jetzt kommt aber diese Sache mit Aserbaidschan noch raus und dann fallen leider noch, kommen noch so Videos, wie er vor 2 Jahren halt noch gesagt hat, das sind so gute, wichtige Partner. Ja, die Partner waren leider sehr gut, weil man hat so gut sich verstanden, so gut Geschäfte gemacht, dass man jetzt davon profitiert. Franzi, kannst du mich hören, bist du wieder ansprechbar? Sonst monologisiere ich halt die ganze Zeit über die CDU, das wäre schade. Oh nein, der Ton springt, du musst den Raum wechseln. Kann so natürlich machen, weil ich habe wir haben auch eine große Show-Einlage jetzt für heute für die Sendung noch eingeplant. Das wäre sehr, sehr schade, wenn ich das wirklich ganz alleine machen müsste. Dafür habe ich nicht genug Alkohol bei mir, um das Ganze allein zu machen. Genau, aber ich freue mich über eure Kommentare und eure Fragen zwischendrin, solange Franzi versucht, den Raum zu wechseln und wieder zu mir zu kommen. Das wäre wirklich gut. Aber genau, bis dahin wollten wir auch darüber sprechen, dass es eben nicht nur die aktuellen Fälle sind, die jetzt versucht werden, per Ehrenerklärung zu retten, sondern dass die ganze Geschichte natürlich auch schon älter ist. Und man erinnert sich ja auch vielleicht, es ist eigentlich erst ein paar Monate her, aber man kann es sich nochmal in Erinnerung rufen, der gute Philipp Amthor, über den jetzt keiner mehr spricht, dessen Verfehlungen mit diesem großartigen Startup Augustus Intelligence, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, nämlich Philipp Amthor wurde auch eingeladen auf auch auf diverse Partys. Also ihr seht schon, das hat immer auch was damit zu tun, dass man gemeinsam auch ein bisschen feiert. Und jedenfalls wurde er eingeladen und danke, das ist nett. Ich versuche das hier zu retten. Jedenfalls wurde er eingeladen und konnte dann ein bisschen bei Champagner und so weiter die Jungs kennenlernen von Augustus Intelligence und sollte dann mal für die Firma, für das Unternehmen lobbyieren. Und das hat er dann auch gemacht, hat einen Brief geschrieben an die Kanzlerin. Witzigerweise, da drin hängt auch noch Karl Theodor zu Guttenberg, an den man sich vielleicht auch nicht mehr erinnert, aber der war ja mal so der Shootingstar eigentlich, bis er über seine eigene Dissertation bzw. Seine ja, Verfehlung da gestolpert ist. Aber der seit Jahren nicht mehr in der Politik, hat aber auch für Augustus Intelligence lobbyiert und wollte auch mit der Kanzlerin sprechen, denn man hat ja noch von früher so gute Kontakte und wichtig ist aber, dass sie eben auch einen Brief geschrieben haben an Peter Altmaier, an den Erik von Malotki spricht über Amthor und tritt bei der Bundestagswahl gegen ihn an. Das stimmt, genau. Es gibt einen, der tatsächlich dann gegen Philipp Amthor antritt, aber dazu kommen wir gleich noch, genau. In jedem Fall, das ist rausgekommen, dass tatsächlich der versucht wurde zu lobbyieren im Wirtschaftsministerium und, Franzi ist wieder da. Das ist gut.
Ja.
Sonst hätte ich gleich angefangen zu singen ohne dich.
Oh nein, ja.
Also genau, das konnte. Und ich war jetzt zur Aufregung schon so weit, dass ich schon zu Philipp Amthor gesprungen bin, weil es einfach die schönste Geschichte ist.
Okay.
Genau. Also ich war gerade dabei zu erzählen, dass in der ganzen Sache auch Karl Theodor zu Guttenberg drin hängt. Und als das Ganze rauskam, das ist ja schon fast ein Jahr her, war das auch ein Riesending, auch ein Riesenskandal. Und da hat sich aber niemand zu geäußert. Und es gab eben überhaupt gar keine Konsequenzen für Philipp Amthor. Der tritt jetzt einfach wieder für den Bundestag an.
Ja, und der hat ja auch dann diese tolle Ehrenerklärung unterschrieben.
Ah, der hat Philipp, auch unterschrieben. Alle haben unterschrieben.
Naja, alle haben ja unterschrieben. Ja. Das heißt, Philipp ist jetzt über Nacht zu einem Ehrenmann geworden, könnte man sagen.
Einfach, das ist so. Einfach gut. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und er ist eben jetzt wieder, er tritt wieder an. Wir haben es gerade im Kommentar gelesen. Und genau, der Erik von Malotki tritt gegen ihn an. Aber es ist ja wirklich Wahnsinn, dass jemand einfach auf Listenplatz 1 in Mecklenburg-Vorpommern, also der ist nicht einfach nur verschont geblieben, der musste sein Mandat nicht niederlegen. Ich meine, ein paar Abgeordnete haben es jetzt gemacht im Zuge dieser Maskenaffäre, ne, dass sie gesagt haben, okay, ich lege mein Mandat nieder. Aber einige haben auch gesagt, ich ziehe daraus Konsequenzen, aber machen noch weiter bis Ende September und streichen dann noch die Diäten ein und die ganzen Gehälter. Also als ob über 10.000 Euro für ein Bundestagsmandat nicht reichen würde. Das heißt, die Leute bereichern sich, haben kaum Konsequenzen, können einfach politisch noch so weitermachen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und dass man das einfach vergessen hat, dass man diesen Amthor noch die ganze Zeit so schützt, obwohl es wirklich eindeutig war. Es gibt ja Beweise. Und was ich auch noch sehr pikant an dieser Geschichte finde, ist, dass immer noch versucht, beispielsweise fragt den Staat, die immer wieder versuchen, ne, solche Sachen da dran zu bleiben und zu sagen, okay, wie sah genau das Schreiben an den Wirtschaftsminister Peter Altmaier aus? Und Augustus Intelligence oder deren Anwälte versuchen das halt zu verhindern, dass man ganz genau sieht, genau, was wurde da ganz genau geschrieben? Weil man kennt nur Ausschnitte aus dem Schreiben. Und es ist natürlich besonders wichtig, in welchem Wortlaut wurde lobbyiert zum Beispiel für diese Firma, auch für Wirecard. Hat Karl Theodor zu Guttenberg lobbyiert, weil er war irgendwie in allen problematischen Skandalen mit verwickelt. Und dass man das halt gar nicht, also man weiß noch gar nicht alles über den Fall. Und ich glaube einfach, die CDU versucht das zu verschleppen bis zur Bundestagswahl. Und jetzt denken die, dass sie mit diesen Ehrenerklärungen die Sache ist geritzt.
Ja, also ich meine, was jetzt den Fall Amthor von diesem Maskenskandal nochmal unterscheidet, würde ich sagen, ist, dass bei Amthor das ja augenscheinlich erstmal ein Einzelfall war. Also da waren zwar irgendwie Altmaier involviert und zu Guttenberg und es war alles, also es stinkt alles zum Himmel, aber es war jetzt erstmal Amthor. So, und dann konnte man sich irgendwie an Amthor festbeißen. Und was natürlich jetzt extrem schmerzhaft ist für die CDU, ist, dass sie praktisch also offenbar daran arbeitet, irgendwie sich zu retten und zu die Probleme zu individualisieren über diese ganzen, über diese Austritte und dann über diese Rückzüge vom Mandat und wie auch immer, dass da Leute persönlich Verantwortung übernehmen. Und immer, wenn sie irgendwie einen Move macht, dann kommt praktisch der nächste Fall und der nächste Fall und der nächste Fall. Und jetzt häuft sich's natürlich einfach ganz anders. Aber ja, es zeigt eben einfach nochmal, es hat System und es lädt irgendwie so ein, zynisch zu werden. Und es ist gleichzeitig natürlich irgendwie in der Welle jetzt schon offensichtlich auch was einfach nochmal ja wirklich die CDU trifft. Und ich finde, häufig hat man ja so den Eindruck, wenn man es irgendwie schafft, als Politiker, Politikerin bei so einem Skandal lang genug einfach nichts zu sagen, dann passiert auch nichts, dann gibt es keine Konsequenzen. Und die Option gibt es jetzt gerade aber nicht mehr so richtig. Also im Fall Amthor hat er auch relativ lang geschafft, einfach sich in Schweigen zu hüllen. Dann hat er irgendwie so eine halbgare Erklärung losgelassen. Dann gab es Kritik, aber nicht so, dass es jetzt ernsthaft gefährlich schien zu irgendeinem Zeitpunkt, dass seine politische Karriere damit beendet ist. Also allein, dass er sich so nach einem Jahr jetzt so rehabilitiert zu haben scheint, ist echt schon Wahnsinn. Aber im Falle dieser Masken ist natürlich auch einfach die Brisanz dieses Produkts nochmal ganz anders gegeben. Das hast du vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt. Im Prinzip, also Augustus Intelligence hat uns allen wahrscheinlich vorher jetzt nicht so wahnsinnig viel gesagt, aber Masken kennt eben jeder. Und so das Versagen Spahns und die Verfehlungen Spahns in Kombi jetzt mit tatsächlichen so Deals, Bestechlichkeit, Korruption, das ist natürlich einfach jetzt wirklich nochmal ein anderes Kaliber. Und ja, also alles schreit danach, dass in dieser Partei, wenn man jetzt bohrt, sich noch so einiges finden lässt. Und jetzt ist natürlich auch einfach die Lust zum Bohren da.
Ja, ich glaube auch, jetzt gucken besonders viel nach, bei der Spiegel-Story waren irgendwie 20 Redakteurinnen und Redakteure beteiligt. Also wo man so richtig sieht, okay, die natürlich stecken jetzt alle da alles rein, weil man da wahrscheinlich noch mehr finden wird. Also genau, die Masken sind jetzt gerade mal der Aufhänger und sozusagen diese Party, weil das so, ja, also man muss das ja wirklich fast verfilmen, so wie man den ganzen Wirecard-Skandal eigentlich verfilmen muss, weil das an krimineller Energie und an Finanzkriminalität schon fast nicht mehr zu übertreffen ist. Aber jetzt ist es gerade eben noch so ungünstig für die CDU, weil sie eben in so einer labilen Situation ist, dass, wir haben zusammen den Parteitag geguckt, Armin Laschet gerade neu gewählter Vorsitzender ist, aber jetzt auch nicht so, dass es so eine bequeme Wahl war, sondern eben super eng gegen Merz. Und auch Armin Laschet steckt halt immer so ein bisschen mit drin, nicht nur, weil das einfach in NRW nicht so besonders gut läuft als Ministerpräsident, sondern weil er eben auch in diese Maskenaffäre mit drin steckt. Und deswegen jetzt noch nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg, die jeweils nicht gut ausgegangen sind für die CDU, also in Baden-Württemberg gewinnt die Grünen, übernehmen quasi das bürgerliche Kernklientel der CDU, in Rheinland-Pfalz gewinnt die SPD. Das heißt, auch das kam jetzt nochmal oben drauf und es gab wohl am Montag im Bundesvorstand der CDU auf jeden Fall gehörig Probleme und die sind sich ganz schön aneinander geraten, weil eben auch unser Freund Markus Söder, der ja auch Avancen macht, Kanzlerkandidat zu sein. Und man weiß eben nicht ganz genau, wird Laschet oder wird Söder Kanzlerkandidat. Und die haben sich natürlich jetzt, also da ist natürlich jetzt richtig Druck drin, weil die wissen ganz genau, mehr oder weniger sind alle damit, haben damit zu tun, auch in der CSU. Also auch Söder kann das halt nicht mehr verdecken, ne? Also das ging auch um CSU-Leute oder geht weiterhin darum. Die Inzidenzen steigen, das Impfen klappt nicht und Jens Spahn ist dafür verantwortlich. Also es kommt wirklich von allen Ecken und Enden. Ich meine, das muss einem ja nicht leid tun. Also das muss einem ja die CDU jetzt an dem Punkt nicht leid tun, um Gottes Willen. Und Merkel äußert sich zu allem gar nicht bisher. Das finde ich halt auch super krass. Also das wird halt so versucht. Paul Ziemiak hat gesagt, es geht nicht mit unseren Werten irgendwie überein. Ralf Brinkhaus kommt mit dieser Ehrenerklärung um die Ecke. Das sind alles so, ja, ganz billige Versuche, das wirklich zu retten. Und ich glaube aber, dass da jetzt zu viel Druck drauf ist. Also ich glaube, es ist jetzt zu viel und die Journalisten werden jetzt auch nicht nachlassen, weil da steckt einfach zu viel drin. Es sind zu viele damit beteiligt. Es ist zu viel Kohle, das da drin steckt. Ich glaube, das wird uns noch begleiten.
Ja, einmal das. Und also es gibt jetzt einfach kaum Wege noch, da heil rauszukommen. Ne? Also die CDU, ich habe vorhin mal geguckt, ist jetzt in Umfragen tatsächlich auch schon unter 30% großteils. Das heißt, so, wenn jetzt praktisch nicht nur die aktuellen Skandale weiter aufgerollt werden sozusagen und nachrecherchiert werden, sondern auch noch die Historie der CDU und die Skandale der Vergangenheit wieder auf den Tisch kommen, also dann, also weiß ich nicht, ich möchte nicht die PR-Leute sehen, die da jetzt beauftragt werden, das Schlamassel irgendwie zu beseitigen. Und es zeigt ja die ganze Zeit sich eigentlich schon, dass die CDU einfach auch ein massives Führungsvakuum hat. Also Merkel will einfach mit dem ganzen Spaß gar nichts mehr zu tun haben. Laschet war einfach solide mal ein paar Tage abwesend. Ralf Brinkhaus hat's mit seiner Ehrenerklärung, hast du ja gerade angedeutet, noch schlimmer gemacht gefühlt. Söder kann sich jetzt auch nicht mehr reinwaschen, so das heißt, wer bleibt? Ich meine, die Einzige, die sich wahrscheinlich glücklich schätzen kann, ist Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie da gerade jetzt raus ist. Aber ja, und ich sehe eben gerade, dass diese Geschichte der CDU in Sachen Korruption, Bestechlichkeit, irgendwelchen Spendenaffären und so ja auch einfach so brisant ist, dass die jetzt wieder auf den Tisch kommen kann. Und halt gerade in einer Zeit, wo viele Menschen sich einfach zu Recht, und da müsste ja eigentlich eine politische Linke stärker da sein, aber zu Recht irgendwie total alleingelassen fühlen, wo diese ganzen Corona-Hilfen nicht vernünftig ausgezahlt werden, wo super viele Leute Existenzängste haben. So in dieser Zeit dann so einen Skandal zu haben, ist natürlich einfach, also für die CDU Horror, aber ist natürlich auch einfach die Frage, was das jetzt gesamtpolitisch nochmal macht. Also es gibt einfach diese Untersuchungen immer wieder, dass in den letzten 20, 30 Jahren sowieso Politik für die oberen 10% gemacht wird, und wenn die Meinung und die Interessen, wie das halt häufig eben ist, vor der oberen 10% von den unteren 10% abweichen, dann gewinnen halt die oberen. So. Und das ist ja schon im Allgemeinen, wenn es keine Skandale gibt. Wenn dann aber noch so ein Skandal gerade da reinkommt, ist, ja, finde ich die Frage, wie explosiv das wird. Also in Baden-Württemberg gab es, glaube ich, Statistiken, dass ein Viertel der ArbeiterInnen AfD wählen. Und so ein bisschen stellt sich halt die Frage, okay, was ist gerade das Gegengewicht? Also gerade kam im Chat ja schon mal diese Anmerkung, dass da eigentlich niemand gerade so richtig reingeht und tatsächlich präsent genug ist, um irgendwie so eine gewisse Glaubhaftigkeit anderer Parteien aufrechtzuerhalten und praktisch nicht dieses Argument zuzulassen, alle Parteien sind jetzt irgendwie korrupt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich glaube, die Sprengkraft davon kann halt weit über die CDU hinausgehen. Und ich finde es auch so ein bisschen albern, wenn die SPD sich da jetzt so, also die nutzt das natürlich jetzt für einen Wahlkampf, aber es ist natürlich vor dem Hintergrund, dass auch die SPD ja nicht frei ist von irgendwie so, weiß nicht, Geldern und irgendwie Präsentkörben, die mal rumgeschickt werden von Rüstungskonzernen und so weiter und so fort, das jetzt so auszunutzen. Auch eine SPD hat sich gegen Transparenzregister und Co. jetzt ewig gesperrt. Also jetzt plötzlich da zu sein und Transparenz zu fordern, ist einfach albern, aber ist natürlich Wahlkampf und geht eben. Ja, und Jens Spahn, unterbrich mich, wenn du die Dinge schon gesagt hast, weil ich bin kurz durch die Wohnung geflitzt in Panik. Da war ja einfach auch nicht nur diese Maskensache und diese Party und so. Also es ist ja nicht nur, dass er es nicht gebacken bekommt und auf einer Party war, sondern dann irgendwie noch solche Dinge wie, dass ein Logistikunternehmen ausgerechnet im Münsterland mit einem Großteil der Nebenkosten von einem Großteil der Nebenkosten profitiert hat, die für die Lagerung und die Einfuhr und so weiter von medizinischen Produkten, also Masken unter anderem, verwendet wurden. Also Fiege heißt dieses Unternehmen, da gingen über 100 Millionen Euro, glaube ich, rein, irgendwie, die das Gesundheitsministerium von Spahn ausgegeben hat. Spahn kommt jetzt nun mal aus dem Münsterland, lustiger Zufall. Und die Begründung des Gesundheitsministeriums, warum dieses Unternehmen nun ausgerechnet beauftragt wurde, war dann irgendwie, die hätten ein spezielles Konzept für medizinische Mittel gehabt, wie man die irgendwie lagert und einführt. Das Ding ist aber, dass Masken halt in Pappkartons geliefert werden und auf Europaletten gelagert werden. Und jetzt natürlich so ein bisschen die Frage ist, inwiefern sich das von Standardpaketen eigentlich unterscheidet und solche Dinge. Und all das für sich genommen reicht ja eigentlich, damit man eigentlich zurücktreten müsste. Also so Rücktrittsforderungen wurden ja jetzt nacheinander laut, aber noch ist halt niemand aus Ministerienebene oder Parteiführung oder so hat Konsequenzen gezogen.
Es reiht sich aber halt auch einfach so krass ein, weil ja auch vorher schon, bevor das mit den Masken losging, mehrere auch Recherchen dazu waren, wie viele Immobilien Jens Spahn besitzt. Jetzt ist Relativ witzig, kurzer Schwank. Er hat tatsächlich eine Immobilie hier in der Nähe, wo ich auch wohne. Deswegen sehe ich ihn in Spahn häufiger. Wenn er nämlich joggen geht. Und ja, genau. Eine witzige Anekdote, die muss ich jetzt erzählen, ist halt, dass mein Kind hat auf seinem Fahrrad immer so ein Fähnchen, damit man ihn halt sieht, also damit Autos ihn sehen, ne? So ein kleines Fähnchen, so mit Minions. Das ist jetzt wirklich eine witzige Anekdote. Und also er fährt mit seinem Fähnchen und so weiter. Jens Spahn kommt aus seiner Wohnung raus. Und mein Kind fährt so nah an ihm ran, dass er fast mit diesem Fähnchen an seinem Gesicht so, weg. Also er hat schon mehrere Menschen damit getroffen. Das ist an und für sich nicht gut und nicht witzig, aber er braucht halt dieses Fähnchen, so, mein Gott. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass ich das irgendwie auf Kamera habe, wie mein Kind fast Jens Spahn mit diesem Fähnchen ins Gesicht flattert. Ich fand das wirklich sehr, sehr amüsant, aber die brisante Geschichte dahinter ist natürlich eigentlich, er hat nicht nur diese Wohnung in Berlin, um die wir ihn beneiden, diese schicke Altbauwohnung, sondern er hat eben auch sich eine Villa gekauft und hast du nicht gesehen, und man fragt sich halt, okay, hat sein Partner einfach viel Kohle, kann man natürlich alles machen, aber das ist schon ein bisschen problematisch, wenn man als Politiker sagt, ja, jetzt immer Maß und Mitte finden und alle müssen sich zurückhalten. Das Einzige, was über ihn berichtet wurde, waren halt diese bisschen dubiosen Immobilienkäufe in Berlin, die nicht aufgeklärt werden sollten, wo er jetzt sogar veranlasst hat, dass die Journalisten, die dazu recherchiert haben, dass das irgendwie nachverfolgt wird. Also ich meine, es ist ja einfach gutes Recht, mal nachzufragen, hey, woher nimmt der Typ das Geld her, wenn man jetzt hochrechnet, wie viel verdient ein Minister, kann man sich eigentlich nicht in so kurzer Zeit diese Immobilien leisten. Wie gesagt, ist nicht illegal per se, aber dass man mal nachfragt, genauso wie bei den Masken, wie du auch meintest, so, dass man mal nachfragt, hey, woher kommt es eigentlich? Gibt es dafür eine Begründung, warum man jetzt gerade die Firma nimmt und so weiter? Also, dass man überhaupt nachfragt, ist ja total richtig und man merkt halt, es geht um wahnsinnig hohe Summen. Und das ist halt, dass da nur sogar noch die Aufklärung behindert wird, macht es eigentlich sogar noch schlimmer, weil man halt merkt, okay, da ist wahrscheinlich irgendwas im Busch. Also da wird wahrscheinlich noch mehr sein und die Inkompetenz der CDU geht ja eben noch weiter. Das ist halt auch da nicht illegal, sondern ganz normaler Lobbyismus wie Andreas Scheuer als irgendwie Verkehrsminister. Autobahn baut, diese Maut verkackt, ne? Wie viel Millionen Steuergelder sind uns bei dieser fucking Maut irgendwie durch die Lappen gegangen? Klöckner, die ich persönlich eigentlich für eine ganz schöne Frau halte, aber davon abgesehen, tatsächlich auch sie mehr mit Nestle zu tun hat als mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also das Ganze so, es gibt eigentlich genug Gründe, Minister in dieser Regierung auszutauschen, aber Merkel hat es nicht gemacht und so langsam, glaube ich, wird halt wirklich der Druck, wie gesagt, zu groß. Also das mit Scheuer, das geht jetzt schon seit Beginn der Legislatur. Klöckner auch. Also die Riege an CDU-Ministern ist schon Wahnsinn, was die sich jetzt eben geleistet haben. Auch noch mit Amthor, der ist kein Minister, aber trotzdem. Das Einzige, was man der SPD dann wirklich dazu gutehalten muss, dass sie tatsächlich in ihren Ministerien so weit, also mir fallen auch genug Leute ein wie Johannes Kahrs, der irgendwie für die Rüstungslobby arbeitet, der ist jetzt aber nicht mehr im Bundestag, aber genau, ich glaube, die SPD ist jetzt nicht frei von solchen Sachen, aber so, man muss schon sagen, jetzt innerhalb der Bundesregierung hat sich die CDU krassere Sachen geleistet und dass da noch niemand ausgetauscht wurde, aber du, wie du sagst, also wer soll denn eingetauscht werden? Das hat eigentlich jeder mittlerweile Dreck am Stecken.
Ja, ich meine, auch so ein Volker Kauder, ne? Von dem stammt ja das fantastische Zitat, Politik ist dein eigenes Geschäft, weil er hat von einem Rüstungskonzern ewig mal immer natürlich unter 10.000 auf einen Schlag Gelder bekommen, ich glaube über 60.000 und hat dann irgendwann schön mal direkt im Haushaltsausschuss das Etat für so eine bestimmte, für irgendeine Waffe, irgendein Militärzubehör sozusagen erhöht, so in dem Zusammenhang und hat dieses Zitat dann aber gesagt, als sich herausstellte, dass Deutschland, um eine UN-Konvention gegen Korruption zu ratifizieren, eigentlich diesen Paragraphen zur Abgeordnetenbestechung verschärfen musste, hat er gesagt, das ist jetzt alles völlig absurd und Transparenz und Nebeneinkünfte offenlegen und diese ganzen zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten von PolitikerInnen, das sei natürlich völlig Schwachsinn, denn Politik sei ein eigenes Geschäft. Und so ein Satz passt natürlich jetzt in dieser Situation nochmal umso schöner, aber es zeigt eben auch, also auch ein Volker Kauder hängt da irgendwie, hat eine Vergangenheit von solchen Spenden. Und ja, also mir fiele jetzt spontan niemand ein, wo man sagen könnte, super, mit den Leuten könnte man jetzt die Ministerposten einfach mal so nachbesetzen. Und insofern, ja, herrscht eine große Leere. Das heißt, ist auch die Frage, ob die CDU sich gerade leisten kann, die ganzen Leute jetzt da abzuschießen. Also abgesehen davon, dass du natürlich eigentlich vor ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl nicht noch die Hälfte deiner MinisterInnen einfach wechseln kannst. Wer ist noch da?
Aber es muss eben was passieren und also am Montag soll Söder eben in dem Bundesvorstand gesagt haben, wir müssen jetzt das Team wechseln, oder hat auch so Verlautbarungen gehabt wie, wir können jetzt nicht im Schlafwagen bis zur Bundestagswahl durchstehen. Was, glaube ich, heißt, es muss eigentlich was geändert werden. Also das spielt halt auch alles vor diesem Hintergrund dieses Duells statt, findet das statt zwischen eben Laschet und Söder natürlich um diese Kanzlerkandidatur, aber weil eben tatsächlich in allen Lagern Leute Dreck am Stecken haben und man jetzt nicht sagen kann, es profitiert auch nicht Friedrich Merz davon. Also ich meine, das wäre ja noch der Obergau, wenn der jetzt wieder zurückkäme und sagt, jetzt komme ich aber, weil hier das mit Laschet klappt ja oder so nicht, weil der wäre ja, wenn er CDU-Vorsitzender geworden wäre, quasi der direkteste Lobbyist für Finanzunternehmen schlechthin, weil er quasi von BlackRock direkt wechselt zum CDU-Vorsitz. Also du kannst ja nicht, du wählst ja zwischen Pest und Cholera bei der CDU. Also du hast jetzt hier Maskenverstrickung und du hast aber dann auf der anderen Seite, würdest du direkt wieder das nächste Übel wählen. Also es kann niemand so richtig direkt davon profitieren, weil tatsächlich alle Flügel, soweit ich das jetzt erkennen kann, davon beteiligt sind, und das heißt, keiner ist jetzt irgendwie reingewaschen oder hat jetzt irgendwie, kann davon profitieren, weil gerade zum Beispiel auch dieser, ja, sag ich mal, unternehmernah oder der Flügel, der Merz unterstützt hat in Baden-Württemberg, wurde jetzt halt auch abgekanzelt. Also man kann nicht sagen, da geht hier irgendwer als klarer Gewinner raus. Für mich ist tatsächlich einfach nur beeindruckend, wie das an der Kanzlerin abperlt und Angela Merkel damit einfach gar nichts zu tun hat. Also ich glaube, meine These wäre schon, dass das eigentlich mit ihrer sonstigen Strategie, sowas an sich abperlen zu lassen, Teflonartig, sowas ausgehen zu lassen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, und dann muss sie eigentlich Konsequenzen ziehen, und sie muss auch personelle Konsequenzen ziehen. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung, ich weiß nicht genau wann, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass selbst sie das nicht mehr lange aushalten kann.
Ja, und wo wir bei Merz sind, also Angela Merkel muss irgendwie handeln, gleichzeitig unklar, wie du sagst, wann und wie überhaupt das möglich ist, jetzt zu handeln und wie es strategisch auch funktionieren kann, ne? Also all das, aber dann auch, also der Fall Merz zeigt ja eigentlich, wie sehr auch so Eskapaden praktisch angelegt sind in der Struktur der CDU angesichts der Figuren, die da so rumlaufen. Also wenn wir überlegen, beim CDU-Parteitag, Merz hatte ordentlich viele Stimmen, hat knapp verloren in dieser Wahl und ist einfach einer, der gegen die Offenlegung seiner Nebentätigkeiten geklagt hat, der mit BlackRock verbunden ist. Also der, ja, nicht nur Cheflobbyist ist, sondern ja aktiv auch gegen Transparenz gearbeitet hat. So, natürlich aus einem ganz klaren Interesse heraus. Und die CDU ist eben die Partei der Großspenden. Also alle Parteien haben im letzten Jahr an Großspenden verloren. Die einzige Partei, die gewonnen hat, ist die CDU. Also die haben ihre Großspenden irgendwie fast verdoppelt. Das heißt, so diese ganze Kapitalnähe, diese ganze Wirtschaftsnähe, auch die Nähe zu den großen Lobbyverbänden, also beispielsweise die INSM, die, also deren Geschäft einfach darin besteht, Halbwahrheiten zu verbreiten und damit ja Öffentlichkeit zu erzeugen und irgendwie Kontroversen, wo keine sind. Also diese ganze Nähe zu alledem und in die Ministerien herein und zu den Staatssekretären und so, das ist einfach so angelegt in der grundsätzlichen Arbeit und der grundsätzlichen Verortung der CDU, dass es jetzt einerseits kein Wunder ist, dass es dann solche Korruptionsfälle gibt und dass es natürlich irgendwie Leute gibt, die selbst in der CDU angesichts des ja doch recht hochgesetzten Maßstabes von was denn möglich sein soll, über die Stränge schlagen, sondern es ist halt irgendwie einfach ein systemisches Problem. Und es lässt sich auch fast nicht abgrenzen, was ist jetzt Korruption tatsächlich und illegal und was ist jetzt irgendwie noch legale Einflussnahme, also dieser Paragraph der Abgeordnetenbestechlichkeit und so, das ist ja nicht nur ein zahnloser Tiger, sondern also Bestechlichkeit oder Bestechung nachzuweisen, konkret für den Fall von, du hast Geld bekommen, damit du an dem und dem Punkt so abstimmst oder die Entscheidung so und so beeinflusst. Ich meine, der Charakter von sowas ist ja gerade, dass man es jetzt nicht in einem Vertrag festhält. Und dadurch ist es einfach so schwierig, das nachzuverfolgen. Und es ist vor allen Dingen schwierig, selbst bei den Fällen, wo jetzt Untersuchungen eingeleitet werden, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wo praktisch Büros untersucht werden und auch Privathäuser durchsucht werden, ist jetzt noch nicht gegeben, dass das letztendlich dann auch strafrechtliche Konsequenzen hat. So. Und das heißt, ich will nicht sagen, das Risiko ist gering, aber es ist auf jeden Fall, ja, erstmal so, glaube ich, dass es schon einlädt, angesichts der ganzen Intransparenz, die auch Intransparenz, die bezüglich Parteispenden, Parteifinanzierung auch Lobbytätigkeiten gegenüber Abgeordneten herrscht. Es ist total einladend natürlich auch einfach, solche Geschäfte einzugehen. Und ich meine, wenn die Leute jetzt 660.000 Euro sichern können, davon am Ende, was wahrscheinlich in diesem Fall jetzt nicht mehr gelingen wird, aber so, dann scheint es ja auch ganz gut zu lohnen.
Ja, und ich meine, die Abgeordneten der CDU sind jetzt so weit gegangen, Nebentätigkeiten bis 100.000 oder ab 100.000 ja. Euro auch mit aufzuschreiben, was ja schon mal Wahnsinn ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich arbeiten würde, um auf diesen Betrag zu kommen. Aber daran merkt man schon, dass es wirklich Wahnsinn ist. Und es ist so ein ganz grobes System in so Zehnerschritten, wo du angeben musst, wie viele Nebentätigkeiten das. Und das betrifft wirklich alle Parteien. Also es betrifft wirklich nicht nur die CDU, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Nebentätigkeiten betrifft genauso SPD, betrifft die Grünen, betrifft auch die Linke. Die nehmen keine Konzernspenden an, das stimmt, aber die Leute schreiben trotzdem, werden für ihre Reden bezahlt, für Bücher, für was auch immer. Also Nebentätigkeiten trifft alle, aber was auch richtig krass ist wirklich, was ich auch gerade erst erfahren habe, dass die Parteien, wenn sie so Sponsoring haben, dass das gar nicht aufgeführt werden muss. Also die ganzen Parteitage, die gesponsert werden von Unternehmen, selbst von den Jugendverbänden, das muss gar nicht genau aufgeführt werden, sondern tatsächlich kriegen die dafür Spenden, dieses Sponsoring, was gar nicht angegeben werden muss. Oder jetzt Wahleinnahmen sind auch überhaupt nicht streng geregelt. Also in Großbritannien zum Beispiel musst du ziemlich genau, Monat für Monat wird dann angegeben, wer welche Spenden bekommt innerhalb des Wahlkampfs. In Deutschland überhaupt nicht. Irgendwann ein Jahr später muss man sich darauf verlassen, was die Parteien selber angeben an Zahlen, was sie an Wahlkampfspenden bekommen haben. Und daran merkt man natürlich schon, wie groß das legale Tor offen ist, was so eine Partei allein an Spenden bekommt. Und dann die Einzelnen eben mit ihren Nebentätigkeiten, was halt der Wahnsinn ist, und dann ziehen sich alle immer drauf zurück und sagen, hey, das braucht ihr doch gar nicht, ihr kriegt doch die 10.000 Euro oder habt ihr überhaupt Zeit dafür? Ja, genau, aber wie du sagst, es hat halt, also es ist in der DNA dieser Partei sozusagen drin, dass sie die Interessen sowieso vertritt für das Großkapital oder für Unternehmen, also auch die Mittelstandsunion, ne, was sind Unternehmen mittlerer Größe, aber okay, das ist eine andere Debatte, aber jedenfalls natürlich, sind auch diese Spenden, die du dann bekommst über den Ortsverein, wie gesagt, diese 9.999 Euro, sind so symbolisch dafür, dass jedes Schlupfloch genutzt wird, genau nur so viel zu spenden, wie angezeigt werden muss. Und ich meine, wie offensichtlich ist das, wenn zum Beispiel die Berliner CDU, das habe ich gerade für das Jacobin-Heft, wir kommen gleich dazu, recherchiert, dass die Berliner CDU kriegt von einem Bauunternehmer erst 300.000 Euro, Gröner heißt der, und danach nochmal 500.000 Euro von irgendwie seinem Familienunternehmen Gröner Family, hast du nicht gesehen. Also insgesamt 800.000 Euro, zufällig ist es auch, sind es auch CDU-Leute im Abgeordnetenhaus, die dann gegen den Mietendeckel klagen. Und das ist halt so eindeutig und es sind halt so große Summen, die dann dem gegenüberstehen, was halt Linke dafür bekommen oder was halt Linke irgendwie Spendenkampagnen sammeln oder so, was halt wirklich Peanuts ist gegen das, was die in kürzester Zeit von riesigen Unternehmen, Bauunternehmern, hast du nicht gesehen, sofort bekommen. Und das ist halt alles legal, ne? Also die ganzen Wahlkampfspenden, die Nebeneinkünfte, das ist eben alles legal. Es ist nur eine Frage, was muss man jetzt wirklich angeben? Das unterlaufen sie ständig. Und dazu kommt eben tatsächlich auch noch das, also wie bei dem Thomas Bareis, wie gesagt, der macht das also in seinem Job. Also es gehört zu seinem Job, diese Lobby zu vertreten. Das ist halt nicht irgendwas, weil der einen schlechten Charakter hat, keine Ahnung, hat er vielleicht auch. Aber er hält diese Reden in seinem Job und er ist dafür als Staatssekretär auch ernannt worden. Also das ist ja auch kein Zufall, dass der sich da drin entwickelt hat oder sowas, sondern der hat diese Stelle wahrscheinlich auch nur deshalb bekommen. Und ja, daran würde man einfach erkennen. Und ich glaube, das wäre halt, also das wäre bei der FDP dann genauso am Ende gewesen. Da gibt es auch genug Beispiele. Erst wollte die FDP zum Beispiel das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit ja rausstreichen, bis sie das selber bekommen haben. Sie wollten es eigentlich abschaffen, bis sie selber dieses Ministerium dann leiten konnten, Dirk Niebel. Also Wahnsinn, ne? Und die ganzen, dieser Drehtüreffekt, den wir bei Friedrich Merz hatten, also du kommst aus der Finanzlobby und dann schlägst du zufällig vor, dass die Renten ja am liebsten auf den Aktienmärkten verscherbelt werden und so weiter. Das ist alles legal. Du kannst nach einer Karenzzeit von einem Jahr, kannst du wechseln in die Wirtschaft. Das macht Sigmar Gabriel, der jetzt im Aufsichtsrat ist, der Deutschen Bank. Also das machen sie alle durch die Bank weg. Also du kannst wirklich nicht sagen, das ist jetzt dieses eine Problem, weil sich diese Maskengeschäfte ergeben haben oder weil Philipp Amthor gern Champagner trinkt, sondern das hat einfach wirklich System, dass du als Abgeordneter oder als Abgeordnete von diesen Parteien, diesen Interessen ausgesetzt bist und natürlich die auch mit vertrittst. Und davon sind die großen Parteien oder diese ganzen Parteien nicht ausgenommen. Und tatsächlich, das ist nicht einfach, wie gesagt, persönliches Fehlverhalten, sondern das ist darin angelegt, dass man diese Politik vertritt, dieser Unternehmen. Und insofern sind das jetzt einfach die rechtlichen Spielregeln, die man ändern könnte. Man könnte auch die Transparenz erhöhen, aber es würde das Grundproblem überhaupt nicht eindämmen. Und insofern, ja, ich weiß nicht, was ist daraus die Lösung? Enteignen.
Das kommt nach einer, ja, ich wollte gerade sagen, es kommt nach einer kurzen Werbepause. Man kann sich auf wenig verlassen in diesen Zeiten. Scheint es, aber man kann sich darauf verlassen, dass eine kleine Ecke der Medienlandschaft nicht eingekauft ist. So, das ist eine gute Nachricht. Und dass sie sogar Magazine ganze zum Thema Enteignung macht. Also so, wenn man dem jetzt was entgegensetzen will, dann wäre das Jacobin-Magazin an der Stelle eine gute Option. Denn da, ja, da ist das Gegenprogramm irgendwie am Start und ich glaube, man kann sich auch für die nächste Zeit sicher sein, dass man, also dass jetzt nicht irgendein Rüstungskonzern Ines kaufen wird oder dass Gröner plötzlich das Jacobin-Magazin finanziert. Also, ihr könnt nicht nur das Jacobin-Magazin unterstützen, sondern auch uns, wenn ihr unterhalb 10.fm/Jacobin ein Jacobin-Abo abschließt. Und da hat gerade jemand schon das Gelb des Covers gelohnt. Also wer in den Genuss des Covers und den Genuss des neuen Hefts kommen soll, will, der sollte jetzt noch ein Abo abschließen unterhalb 10.fm/Jacobin, um auch uns zu unterstützen und zu enteignen. Gepflegt als so eine kleine Antwort darauf. Ja, Werbeblock Ende. Wie kommen wir raus aus dieser ganzen Misere? Also du hast ja schon angesprochen, ganz viele Dinge. Karenzzeit erhöhen, bis man in Ämter in der freien Wirtschaft praktisch wieder wechseln kann. Transparenz erhöhen, die Angabepflicht für Spenden sowieso niedriger setzen bei den Summen, die gespendet werden. All diese Dinge. Man könnte auch bezahlte Nebentätigkeiten ganz verbieten, weil warum sollte man als abgeordnete Person, die irgendwie sowieso Geld kriegt, dafür Politik zu machen, noch Vortragshonorare oder so kriegen? Solche Dinge. Also es ließe sich alles machen, aber und es wird ja häufig dann auch so einfach verhandelt. Also ich finde, so Lobbyregister und so sind immer so Forderungen, die man stellt und dann stehen die so seicht im Raum und dann nicken alle und sagen, ja, das wäre doch wirklich toll. Und da endet es dann aber. Aber so, weil das Problem eben tiefer geht und einfach Menschen mit der Macht des Kapitals in die Posten kommen, dann das Kapital die Politik macht sozusagen über hunderte Lobbyisten und halt gekaufte PolitikerInnen oder halt zumindest finanziell beeinflusste und mit tollen Geschenken ausgestattete PolitikerInnen, so lässt sich das eben auch nicht so einfach aufbrechen. Also so, da reicht's halt jetzt nicht, wenn man es dann bei jedem Skandal mal kurz benennt und irgendwie sich aufregt, sondern es müssten sich die Strukturen ändern, aber es bräuchte halt vor allen Dingen dieses Gegengewicht. Denn die Strukturen ändern sich ja auch nicht, ohne dass ein wachsendes Gegengewicht entsteht. Also wir brauchen uns ja nicht einbilden, dass irgendwie das Lobbyregister jetzt großartig Fans hätte unter Lobbyverbänden, dass es großartig Fans hätte unter denen, die irgendwie sich lobbyieren lassen so oder irgendwie selbst als Parteilobbyisten sozusagen aktiv sind. So, und das heißt, man muss einfach organisieren. Und dieses technische Verständnis von, cool, dann drehen wir jetzt hier ein paar Strukturen und so ein paar Stellschrauben, das ist eben nicht das, wie letztendlich die politische Veränderung geschehen kann. Und ich finde, was bei diesen Korruptions- und Parteispenden-Sachen so aufbricht, ist einfach, wie verkrustet und wie verkommen dieses parlamentarische, demokratische System aktuell ist und wie es einfach brach liegt so und jetzt so ein bisschen sich selbst kannibalisiert Stück für Stück. Also alle größeren Parteien nach und nach, aber irgendwie auch insgesamt, was irgendwie so Wahleuphorie angeht oder so. Also ich glaube, es gibt einfach niemanden, der sagt, geil, ich habe richtig Bock zur Wahl zu gehen, weil dadurch ändert sich was. Ne? Und das heißt, so wir rasen eigentlich auf so einen Punkt zu, wo es dann crasht. Also wo irgendwie es nicht vorbei ist, aber einfach die Stimmung in der Gesellschaft und irgendwie unter Leuten einfach immer, immer mehr sich aufheizt und teils zu Recht so gegenüber PolitikerInnen. Ja, und da ist einfach, glaube ich, sind wir irgendwie als Linke in der Pflicht zu organisieren, weil es ist natürlich Wasser auf die Mühlen, zum Beispiel einer AfD, und die Antwort kann halt einfach nur sein, selbst politische Gegenmacht aufzubauen. Und das muss irgendwie systemisch sein, so, das kann eine Linke im Bundestag sein, sicherlich, aber das, und das können irgendwie unabhängige Abgeordnete sein, die da kämpfen, aber es braucht eben auch die konstante Aufmerksamkeit und diesen konstanten Gegenkampf, und da ist halt einfach ein Riesenproblem, dass wir natürlich einfach nicht jetzt ausgestattet sind mit irgendwie Millionen und Milliarden, die man jetzt in irgendwie Lügenkampagnen stecken kann, wie die NSM es tut, so.
Ja. Das, also ich befürchte ja auch, gerade jetzt bei diesem Enteignungsding, dass das richtig hart wird, weil wirklich diese Immobilienlobby, ne, alle Bauunternehmer und so, die haben noch gar nicht angefangen wahrscheinlich. Und ihre politischen Vertreter in Form von CDU, FDP, AfD werden also sich auf jeden Fall auch noch in Stellung bringen. Ich glaube, das muss ja erstmal klar sein, wie stark der Gegner ist, wie viel Kohle die haben. Also das darf man, glaube ich, nie vergessen. Und auch welche Netzwerke die pflegen. Also das wurde auch schon in den Kommentaren gesagt, so die Netzwerke, die da auch in rechte Kreise zu Hans-Georg Maaßen, also so ehemalige Verfassungsschutzbeamte und so weiter, die auch darin verstrickt sind, das sind also wirklich Klüngel, die ökonomische und politische Macht krass verbinden miteinander, die einem, also wo wir vielleicht wirklich ein Bruchstück überhaupt von wissen, von dem, was da abgeht. Und das, was wir wissen, ist schon irgendwie erschreckend genug. Aber also ich meine, in erster Linie auf der ganz oberflächlichen Ebene würde ich sagen, dass die Linke viel mehr solche Skandale ausschlachten muss. Also wenn es jetzt so hochkommt und den Leuten natürlich auffällt, was da abgeht, dass die Linke daraus irgendwie mehr Profit schlagen muss, dass das passiert. Also und auch einfach die Geschichte klar machen muss. Das ist eben wirklich nicht nur dieses Fehlverhalten, also nicht auf diese moralische Ebene reinfallen, jetzt von Ziemiak und Brinkhaus und so weiter, sondern immer weiter nachbohren, auf der parlamentarischen Ebene, auf der politischen Ebene immer weiter nachbohren und denen ihr Fehlverhalten auch vorhalten. Aber natürlich, wie du sagst, so ein politisches Gegengewicht auch bilden. Also nicht sich einfach nur verschränken auf technische Lösungen im Sinne, ja, das Lobbyregister ist richtig, aber dann streitet man so um so Kleinigkeiten, und auch die Aufklärung ist total wichtig. Also an der Stelle Shoutout an Lobbycontrol und Abgeordnetenwatch und alle, die fragt den Staat, ne, also alle, die tatsächlich das mit aufdecken, weil das total wichtige Arbeit ist, überhaupt an diese Informationen überhaupt erstmal ranzukommen. Natürlich, aber wenn unsere politische Analyse ist, dass das immer wieder passiert, dass es den Spendenskandal der CDU schon unter Kohl gab, und trotzdem ist die CDU immer noch die stärkste Kraft politisch in diesem Land, dann muss man sich, glaube ich, schon überlegen, wie man jenseits dieser moralischen Frage, die Leute bewegt jetzt gerade aktuell, wie man das politisch wendet, weil man eigentlich sagen müsste, okay, die CDU darf eigentlich nicht mehr die stärkste Kraft in diesem Land sein, weil sie das immer wieder wird es dazu kommen, in der nächsten Regierung sind es neue Leute, dann gibt es neue Scheuers und dann gibt es neue Amthors. Also die werden, die schießen quasi so aus dem Boden. Und dagegen können wir eigentlich nur politisch gewinnen, indem wir sagen, das System ist korrupt. Wir machen hier auch mit in diesem Parlament, wir spielen das Spiel auch mit, aber eigentlich brauchen wir viel mehr Beteiligung und viel mehr Macht, die von einer ganz anderen Stelle kommt, weil offensichtlich dieses System, dass diese 600, 700 Abgeordnete diese Macht haben und auch diese ökonomische Macht haben, das kann grundsätzlich nicht richtig sein. Und das ist halt, müsste, glaube ich, das Einfallstor sein, dann eben auch für Sozialistinnen und Sozialisten, die sagen, okay, wir wollen genau diese ökonomische Macht auch anders verteilen, damit halt nicht diejenigen größten Unternehmen per Spende oder per Netzwerk einfach sich die Politik diktieren lassen. Und das wird, glaube ich, wirklich, das ist eine ziemlich grundsätzliche Frage und die geht halt absolut jenseits dieser einzelnen Skandale und die geht weit über das hinaus, was auch die CDU jetzt ist. Aber weil es halt so eine krasse, weite Perspektive ist, muss man, glaube ich, schon immer noch konkret anfangen und sich überlegen, wie kann man jetzt an dem Gefühl oder auch an dem Wissen, was die Bevölkerung jetzt hat, erstmal politisch, auch bis zur Wahl, wie kann man die CDU damit am meisten überhaupt schädigen, weil die einfach jetzt krass dafür stehen und jetzt auch einfach im Zentrum stehen. Aber wie gesagt, ich würde auch die anderen Parteien überhaupt nicht davonkommen lassen, weil das Ganze eben auch überall woanders zu finden ist und wir uns, glaube ich, auch gar nicht einlassen dürfen über dieses Spiel von Pest und Cholera und dann überlegen, ja, aber dann sind die anderen doch vielleicht ein bisschen weniger schlimm und so. Diese Politik des kleineren Übels hat uns, bringt uns, glaube ich, auf jeden Fall gar nichts, wenn wir an so diesen Grundfehler rangehen wollen, dass die Abgeordneten dieser Macht ausgesetzt sind und viel zu viel Macht da auch ausüben können, eigentlich und halt nicht die Interessen des Gemeinwohls oder der Bevölkerung vertreten, für die sie da stehen. Und ja, ich glaube auch wie du, dass es total eine politische Antwort darauf braucht, mittelfristig und langfristig. Und ich bin mal gespannt, was jetzt noch bis zur Wahl damit passiert. Also das ist wirklich, ich finde, es ist noch total offen, was jetzt draus gemacht wird. Wenn sie es irgendwie klug hinkriegen, dann werden sie versuchen, das ganze Thema abzubinden. Aber ich hoffe, sie werden das nicht schaffen.
Ja, und wie gerade, ne? Also ja, ich finde es auch total, ich finde es total wichtig, so im Parlament, glaube ich, lässt sich symbolisch viel machen in Abgrenzung zur CDU höchstens, ne? Also so, wenn andere Parteien jetzt mal anfangen würden zu sagen, okay, hier keine Nebentätigkeiten mehr oder was weiß ich, so, das würde vielleicht symbolisch irgendwie was bringen, aber ja, so das Stichwort ist am Ende irgendwie die Umverteilung von Macht und zwar politischer wie ökonomischer und so die einzige Möglichkeit, die Ursache des ganzen Übels zu bekämpfen, ist halt, okay, wer hat die Macht diesen Unternehmen? So, wer hat die ökonomische Macht, um überhaupt politischen Einfluss zu nehmen und so? Und das heißt, am Ende kommt es halt wieder wenig auf diesen Schauplatz des Parlaments zurück, sondern so, wir müssen an anderen Schauplätzen die Macht gewinnen, um dieses ganze System in dem es angelegt ist, so zu brechen. Ich glaube, weil das gerade als Frage praktisch nochmal reinkam, so ja, natürlich sind Bewegungen dafür die Antwort, so im Sinne von organisierter Macht. So, das heißt irgendwie, Betriebe müssen halt in ArbeiterInnenhand, so Betriebe und ökonomische Macht darf halt nicht einfach so unbegrenzt vorhanden sein und vor allen Dingen nicht einfach zu irgendwelchen Zwecken, die halt nicht dem Gemeinwohl entsprechen. So, ja, in der Theorie ist es, also so, da müssen wir hin und da ist auch, glaube ich, in der Wut, die in solchen Skandalen nochmal hervorbricht, so gesellschaftlich eine große Chance zu organisieren und irgendwie da reinzugehen. Diese Gegenschläge, die dann losgehen, also sei das jetzt von Immobilienkonzernen, aber auch irgendwie einer INSM, sei das von anderen Konzernen. Wenn das Kapital gegenarbeitet, dann zeigt sich ja zumindest, dass irgendwie ein Widerstand da ist und dass irgendwie Bewegung drin ist. Und ich glaube, es ist noch ein weiter Weg, bis wir irgendwie da mal ebenbürtig werden, aber die Wut ist halt da, so gesellschaftlich. Die Wut ist bei Menschen da und die Wut lässt sich irgendwie nutzen, sie muss halt auch nur genutzt werden und ich glaube, da ja, ist das Parlament wirklich der kleinste Schauplatz. So, ja, und wie wir dann als Sozialistinnen und Sozialisten was draus machen, das lässt sich immer in der Theorie so spinnen, aber und diese, man sagt dann immer so gerne so, ja, cool, wir brauchen jetzt diese Bewegung, die das alles macht. Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Also so die Bewegung zu organisieren ist halt Knochenarbeit so. Und da, ja, sind wir auf dem Weg, würde ich sagen, so, und hasseln da. Und wenn die CDU aber ein Stück untergeht auf dem Weg, ist es auf jeden Fall hilfreich, so.
Das ist, glaube ich, ein guter Schluss. Also ich glaube trotzdem, dass die Zerschlagung klingt jetzt ein bisschen abrupt, aber so, ich glaube wirklich, dass wir trotzdem daran arbeiten müssen, tendenziell die CDU schwächer zu machen. Ja, und die CDU schwächer zu machen, ist, glaube ich, ein gutes Zwischenziel da drin. Das passt leider überhaupt nicht zu meinem kleinen Werbeblog, weil ich auch mittlerweile wirklich schon seit Jahren einen gewissen Ohrwurm habe über einen CDU-Wahlsong. Und ich weiß nicht, ob es der richtige Moment jetzt ist, das trotzdem zu tun. Ach. Weil ich befürchte, dass wir danach alle Menschen verlieren, die uns jemals gut gefunden haben. Aber ja, warum die CDU ist Volkspartei, weil sie halt auch irgendwie so eine, also weil sie trotzdem immer noch sehr, sehr viele Menschen anspricht und weil sie eben, ja, also die Sendung ist übertitelt, wenn sie ist eine Volkspartei. Warum ist sie eine Volkspartei? Unter anderem, weil sie mit Schlagern Werbung macht. Das heißt, ich würde gerne als Outro aus dieser Sendung trotzdem noch den CDU-Wahlwerbespot von 1972, gesungen, falls ihr es noch nicht wusstet, von Udo Jürgens. Also Wahnsinn, in allen Hinsichten Wahnsinn. Ich habe seit Jahren diesen Ohrwurm, wir müssen ihn gleich zusammen noch hören. Und zusätzlich ja, verfolge ich auch sehr gerne alles, was Markus Söder macht im aktuellen Wahlkampf. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, die CDU in ihrer Fähigkeit tatsächlich trotzdem Massen an Wählerinnen und Wählern zu mobilisieren und sich als Volkspartei zu gerieren, auch wenn sie jetzt, glaube ich, ernsthaft Panik haben, diesen Status zu verlieren. Und andere europäische konservative wie sozialdemokratische Parteien haben auch gezeigt, dass man diesen Status locker verlieren kann. Also nichts ist da in Stein gemeißelt. Aber zum Ende der Sendung, bevor ihr uns spendet, weil wir tatsächlich die kleinen Lichter sind im Verhältnis zu den riesigen CDU-Spenden, die wahrscheinlich Sendung produzieren könnten mit einer Minispende eines kleinen Herrn Gröner Bauunternehmer. Wir sind tatsächlich auf die Kleinstspenden angewiesen an dieser Stelle unter 10.fm/spenden. Könnt ihr das gern machen? Genau, wir leben davon, dass es diese Kleinstspenden gibt und dass ihr die Sendung teilt und liked und so weiter. Und dass ihr uns folgt auf den Podcast-Anbietern und auf unseren Kanälen. Aber wie macht es die CDU? Ich weiß nicht, Franzi, bist du bereit jetzt für dieses Lied?
Ja, also ich glaube, man kann dafür entweder, also ich glaube, man ist entweder wie du immer bereit oder man kann nicht bereit sein und zu dem Schlag würde ich mich erzählen. aber ich habe jetzt gerade gedacht, wir können jetzt einfach wirklich Tschüss sagen und dann alle, die irgendwie zuhören, nur noch mit diesem Song entlassen, weil dann wirkt der auch erst so richtig. Also ich würde ungern jetzt die Leute noch auffangen dann anschließend. Ich
meine, das geht eigentlich gar nicht.
So raus. Genau, also was sollen wir dann machen? Dann, also das überfordert uns, glaube ich. Deshalb
kann man
würde
nicht
ich vorschlagen, wir verabschieden uns und gönnen allen 2:30 Spaß.
Genau.
Und also Schönheit.
Wir sind im Herzen noch dabei und ich sag nur, wähl auch du CDU. Okay, also kleiner Teaser, ja, wir sehen uns einfach demnächst wieder, wenn es um noch Spaßigeres geht.
Als ja, und wenn ihr nochmal wiederkommt nach diesem Song. Aber versuchen wir es.
Okay. Ich versuche es einfach. Es ist meine Lebensaufgabe, jetzt dieses abzuspielen.
Alles hat man damals uns versprochen, vor 3 Jahren nach der letzten Wahl. Für die Rente neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Ziehen wir von alledem die Lanzen, sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch blieb das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise stiegen maximal. Schon was ich tu, was denn sonst, CDU. Sekretäre gingen und Minister, einer nach dem anderen nahm den Hut. Nach dem Rücktritt von Herrn Möller lief
das Karussell noch schneller. Schiller zog den Schluss, das geht nicht gut. Bald schon können wir uns neu entscheiden, wer in Zukunft uns regieren wird. Wir holen jetzt die Mannschaft ran, auf die man sich verlassen kann, die uns in eine sichere Zukunft führt.
Wir wählen CDU, CDU, wer auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst? CDU, 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 wer auch du, CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst? CDU.
Das war noch Wahlwerbesongs.